Wir sind gerade noch eben beim Abendmahl, ist mir ein Gedanke plötzlich gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken schon mal gehört habt. Wir Menschen sind ja so, dass wir, wenn wir anderen Leuten vergeben, dass wir nicht unbedingt vergessen. Also wir vergeben denen, was sie getan haben, weil Jesus uns vergeben hat. Aber wenn es darum geht, nicht mehr an das zu denken, was sie getan haben, dann kriegen wir das aus unserem Kopf nicht heraus. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist es eigentlich bei Gott? Und habe ich zwei Verse rausgesucht, Freunde. Und ich wollte es ja immer noch mit dazu reinbringen zum Abendmahl. Da heißt es hier in Jesaja 43, 25. Ich bin es, der deine Übertretung um meinetwillen auslöscht. Und an deine Sünden will ich nicht mehr gedenken. Also wir sehen schon hier einen großen Unterschied zu unserer Fähigkeit zu vergeben, aber auch der Fähigkeit Gottes zu vergeben. Wenn er uns unsere Schuld vergibt, dann denkt er auch nicht mehr daran. Es ist ähnlich wie vergessen, es ist noch da, aber er denkt nicht mehr daran. Das heißt, er wird es dir nicht mehr vorhalten, was du vor 10 Jahren, was du vor 5 Jahren, was du vor 15 Jahren, was du vor einem Tag getan hast. Denn wenn Gott uns unsere Schuld vergibt, dann löscht er sie aus. Und dann gedenkt er nicht mehr auch daran, an diese Schuld. In Psalm 103, 12, da heißt es noch so ein schönes Bild. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat, durch sein Blut. Er hat wirklich unsere Schuld ausgelöscht, den Schuldbrief getilgt, ausgelöscht. Sie ist nicht mehr existent. Aber wie oft ist es so, dass wir das eigentlich nicht glauben können, sobald wir eine Schuld begangen haben, sobald wir wieder in die Sünde gefallen sind und dann das nächste Mal ins Gebet kommen, dann haben wir wieder all unsere Schulden vor Augen und fragen uns auch, wie kann Gott mir noch vergeben? Weil der Teufel uns daran erinnert, was wir alles falsch gemacht haben, während Gott sagt, ich gedenke nicht mehr an deine Schuld. Deine Sünden sind dir wahrhaftig vergeben. Weiß nicht, ich habe mich so ermutigt auch im Denken, auch daran zu arbeiten, zu üben, Menschen nicht nur zu vergeben, aber auch nicht mehr an ihre Schuld zu gedenken, was sie getan haben, so wie Gott es bei mir auch tut. So, jetzt der Sprung zu heute. Ja, liebe Gemeinde, ich möchte heute da weitermachen, wo wir vor Weihnachten aufgehört haben. Ich habe es euch angekündigt gehabt, damals schon mehrfach auch, dass wir uns noch weiterhin mit dem Thema Heiliger Geist beschäftigen werden, aber auch mit der Vorbedingung, damit der Heilige Geist auch in unserem Leben gut arbeiten kann, hineinwirken kann. Und das ist das Gebet. Jesus hatte einen dreidimensionalen Dienst, sagt man ja öfters so. Auf der einen Seite hat er die Komponente nach oben gehabt. Er ist immer wieder auf den Berg gegangen. Er hat immer wieder Gemeinschaft mit dem Vater gehabt. Dann ist er runtergekommen vom Berg und hat sich seine 12 Jünger ausgesucht. Das heißt, er hat sich um seine Gemeinde gekümmert, um den inneren Kreis gekümmert. Dann aber ist er auch mit ihnen zusammen auch nach außen gegangen und hat dort den Menschen gedient. Er hat sie geheilt, er hat die gute Nachricht gebracht und so hat Jesus so einen dreidimensionalen Dienst gehabt und man sagt so ein bisschen, dass das auch in unserem Leben wiederzufinden sein sollte. Wir sollten diese Gemeinschaft zu dem Vater haben, wir sollten nach oben diesen Kontakt suchen und darum geht es ja auch heute, darum geht es auch dieses ganze Thema mit dem Heiligen Geist. Da geht es um dich und Gott und die Gemeinschaft mit ihm, aber wir sollten auch natürlich auch intern hineingucken, wir schauen auf die Gemeinde, was ist los, Geschwister und so weiter und so fort. Und den Blick nach außen dürfen wir auch nicht vergessen, also dort das Evangelium hinzubringen, da wo es gebraucht wird, da wo der Herr uns hingestellt hat, hin möchte. Und diese drei Dinge müssen so ein bisschen Balance sein. Wenn wir nur unter uns hier sind, dann werden wir ein Kuschelclub, nichts passiert so wirklich viel. Wenn wir nur nach außen schauen, werden wir irgendwelche solche Evangelisten, Missionare, die dann halt mit der Gemeinde nicht so wirklich was anfangen können. Und wenn wir Gott komplett aus dem Spiel lassen und nur auf innen und außen gerichtet sind, dann sagt man so, sind wir dem Burnout nah. Also dann machen wir alles aus eigener Kraft und dann hat es einen Schein von Tun und Machen, aber es wird nicht wirklich gelingen. Gott wird sich, wir werden Gottes Kraft nicht dabei erleben. Und ich möchte gerne in Apostelgeschichte 4, 29, 31 weitermachen. Hier haben wir einen Vers gelesen und zwar ist das für mich eine wunderschöne Zusammenfassung der Gemeinde im ersten Jahrhundert und wie sie wirklich gelebt haben, wie sie gedient haben, wie sie unterwegs waren. Und da heißt es hier in Apostelgeschichte 4,29, nachdem man die Jünger, die Apostel bedroht hatte, heißt es hier, und nun Herr, dann kamen sie als Gemeinde zusammen und beteten zusammen, dann heißt es hier, und nun Herr, siehe an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sehr schöne und einfach eine klare und deutliche Stelle, nach welchen Regeln oder nach welchen Konzepten oder geistigen Prinzipien Gott hier funktioniert. Die Gemeinde kommt zusammen, die Gemeinde betet, sie suchen Gott, das möchte ich auch übrigens mit Gebet gleichstellen. Gott suchen, seinen Willen suchen, ihn suchen, seine Gemeinschaft suchen. Das ist für mich so persönlich die beste Erklärung, was eigentlich Gebet ist. Ja? Ihn suchen, sein Wirken suchen, sein Eingreifen suchen, seine Liebe suchen, seine Gemeinschaft suchen, sein Wort suchen. Wir suchen ihn. Ja? Und dann passiert etwas, Gott reagiert auf dieses Suchen. Er greift in das Leben von diesen kleinen Menschen ein, von diesen ungebildeten Menschen, von diesem nicht Obrigkeit, sondern ganz einfachen Volk. Und er erfüllt sie noch einmal mit dem Heiligen Geist. Sie haben schon den Heiligen Geist. Die Ausgießung war ja schon Pfingsten. Und jetzt später, 4 Kapitel später, empfangen sie noch einmal den Heiligen Geist. Sie werden nochmal neu gestärkt, zugerüstet. Und dann stehen sie auf. Dann haben sie einen Mut, eine Freimütigkeit, das Wort zu verkündigen. Sie gehen raus und sie erzählen dies, das und so weiter und so fort. Und Gott wirkt durch sie. Für mich ist das Optimale. Nicht sie selber machen sich Pläne, überlegen sich Strategien und pushen und müssen hart irgendwie dies, das und so weiter, sondern sie leben aus der Erweisung des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes bewirkt das in uns. Und dadurch können sie Dinge tun, die ein Mensch nicht vollbringen kann. Sie können keine Zeichen und keine Wunder tun, sie können keine Heilung tun, sie können auch nicht mutig das Wort verkündigen. Das kann nur Gottes Geist in uns Menschen bewirken. Eine Freimut schenken, einen Mut schenken, dass wir keine Bibelschule brauchen, ja, dass wir kein langes Bibelstudium brauchen, sondern der Geist Gottes wirkt in unser Leben hinein. Und auch wenn wir komplett nichts oder fast keine Ahnung haben, wird Gott uns die Worte geben, durch uns zu wirken. Bibelschule und langes Bibelstudium ist gut, sollten wir auch haben. Ich spreche jetzt nicht dagegen, ich sage nur, dass hier Menschen waren, die haben keinen Zugang zur Bibel gehabt, die haben kein Neues Testament gehabt, die haben nur das Alte Testament gehabt und Gott hat mächtig durch diese Erkenntnis von Jesus stark in ihr Leben hineingewirkt und nach außen hineingewirkt und dadurch wurde die Gemeinde gebaut. In Apostelgeschichte 2,42 lesen, da heißt es hier, und das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zwischen uns oft und auch der Gemeinde damals. Ja? Da heißt es, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, also sie blieben in dem, was über Jesus gelehrt wurde, sie blieben in der Gemeinschaft mit dem Zusammensein und im Brechen des Brotes, das heißt, sie haben regelmäßig immer wieder dieses Abendmahl gefeiert, wo sie sich erinnert haben, was Jesus für sie getan hat, das war zentral. Und dann heißt es hier noch, und in den Gebeten. Sie blieben in den Gebeten. Ja? Das war der ersten Gemeinde ganz wichtig. Sie haben keine große Technik, keine Bühne gehabt, sie haben kein Gemeindehaus gehabt, aber sie blieben, das war ihnen wichtig, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Gebeten, das heißt im konstanten Suchen nach der Gemeinschaft Gottes, nach dem Wirken Gottes, nach dem Eingreifen Gottes in ihr Leben hinein und auch in das Umfeld hinein. Welchen Stellenwert hat das Gebet in unserem Leben? Und wir können auch sehen, dass diese Konzepte, das sind keine guten Wörter einfach, aber ich benutze sie trotzdem, oder Prinzipien, dass sie in der Bibel immer wieder zu finden sind. Ein Mensch, der mit dem Heiligen Geist erfüllt sein will, ein Mensch, der durch den Heiligen Geist geführt sein will, er kommt nicht an dem Gebet vorbei. Es gibt keinen Mensch auf dieser Erde, der voll Heiligen Geistes ist, der nicht Gott sucht und mit Gott Gemeinschaft hat. Sowas gibt es nicht. Ja? Das heißt, ich muss erst A erfüllen, damit B in meinem Leben passieren kann. Und es gibt Dinge, da kannst du noch so viel jammern und versuchen, diese Konzepte zu verändern. Sie werden sich nicht verändern lassen. Gott sagt, das ist das Konzept, nach dem ich lebe. Das sind meine Regeln. Das ist mir wichtig. Ja, und er möchte uns dahin führen, dass wir nach seinen Regeln spielen, dass wir leben, wie er sich das für uns vorgestellt hat. Er als Designer, als Schöpfer des Lebens. Und wie wir es auch in unserem Leben auch oft merken, ist das Gebet eigentlich, ich würde sagen, das ist der Punkt in der Christenheit, in der heutigen Christenheit, der so stark angegriffen ist. Ich glaube, es gab noch nie eine Zeit, ja, besonders in unseren westlichen Ländern, besonders durch Ablenkung, wir haben ja unglaublich viel Ablenkung in der heutigen, durch Handy, durch Computer, durch Medien und so weiter und so fort. Ich glaube, es gab noch nie eine Zeit, in der der Mensch so abgelenkt worden wurde von dem Gebet und von der Gemeinschaft. Ich weiß nun ganz genau, als ich als junger Mensch in meinem Zimmer war und wir hatten keine Handys, kein Internet oder wie auch immer, so leicht zugänglich und so. Und dann weißt du noch, dann warst du da und dir war langweilig und du hast diese Leere in deinem Herzen gespürt und hast dich gefragt, was machst du jetzt mit dieser Zeit? Ja, und dann hast du eine Bibel rausgeholt und hast du die Bibel gelesen und dann hast du gebetet und hast du Gott gesucht und hast du Gemeinschaften gehabt, die ich lange später oft nicht mehr gehabt habe, weil ich zu beschäftigt bin im Alltagsleben mit all dem, was auf mich einströmt und ich schaffe es nicht, mich loszureißen. Dazu kommen wir ja beim nächsten Mal, nächsten Sonntag, was man noch alles machen kann, um da wirklich gut hineinzukommen ins Gebet. Das Gebet ist massiv unter Angriff in unserem Leben heute. Da hat der Teufel Strategien entwickelt, dass wir nicht in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Aber nicht nur in die Gemeinschaft mit Gott, sondern auch in die Gemeinschaft miteinander. Wir sind heute so vernetzt und so gut connected durch das ganze Digitale und durch die ganzen Medien. Aber wir sind oft auch so weit getrennt und so weit auseinander voneinander. Wir haben Schwierigkeiten, uns Zeit zu nehmen füreinander. Schwierigkeiten, wirklich uns aufeinander einzulassen. Alles muss schnell gehen, hektisch gehen und so weiter und so fort. Und das überträgt sich leider auch auf unsere Beziehung zu Gott und auch natürlich auch zwischenmenschlich. In 1. Mose 4, 26, hier wird das erste Mal das Gebet erwähnt übrigens. Da heißt es hier, und dem Seth, ganz am Anfang, ne, Adam, der Abel wurde ja gekillt, getötet von dem Kain, und dann hat er einen Sohn gehabt, Seth, und diesem Sohn Seth wurde noch ein Sohn geboren. Und da heißt es hier, und dem Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Enosch, das heißt Mensch. Das Wort steht häufig im Zusammenhang mit der Hinfälligkeit des Menschen. Und dann heißt es hier, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das heißt, als die Menschen erkannt haben, dass sie hinfällig sind, dass sie vergänglich sind, dass sie sterben und dass das Leben ein Ende hat, dass sie schwach sind, dann kamen die Menschen auf die Idee, da fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Wenn wir auch Jesus anschauen, Matthäus 26, 41, das ist da, wo Jesus in große Versuchung war und wo er die Sünde auf sich nehmen musste und großen Kampf gehabt hat, wo er gebetet hat, Vater, lass dein Wille geschehen, nicht wie ich will, sondern wie du willst, dann sagte er zu seinen Jüngern, die dann eingeschlafen sind, sagte Folgendes, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Was ist die Lösung gegen starke Versuchung, versuchen in Sünde zu fallen, versuchen von Gott wegzugehen? Was ist die Lösung davon? Es ist das Wachsamsein im Gebet. Ja? Das ist der einzige Weg, das sagt Jesus. Jesus, der die ganze Vollmacht hatte, ja, Himmel und Erde feind in ihm und er hätte alles Mögliche machen können. Doch das, was er seinen Jüngern rät hier ist, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Jesus selbst legte, obwohl er Sohn Gottes war, großen Wert auf die Gemeinschaft mit seinem Vater, auf das Gebet. Und das war nicht nur eine tolle Sache, sondern es war der Weg, um Versuchungen zu widerstehen, das Gebet. Matthäus 9, 37, 38, da wo Jesus die Ernte sieht, und da sagt er Folgendes, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Und was sagt er jetzt hier? Er sagt nicht, jetzt geht los, lauft los und fangt an, Leute zu fragen, ob sie mitmachen möchten, sondern er sagt Folgendes, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Sogar dafür Mitarbeiter zu gewinnen, sagt Jesus, ist die Lösung das Gebet, indem wir den Vater, vom Vater erbitten, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Ein Apostel Paulus in Kolosser 4, 2 bis 4 sagt Folgendes: Verharrt im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Verharrt im Gebet, bleibt im Gebet, ja, und wacht darin, wachsam sein mit Danksagung. Und dann sagt er hier, betet zugleich auch für uns. Auch ein Apostel Paulus, der, manchmal wirken ja auch die Menschen, die so stark sind und die geistig so vorangehen, dass sie kein Gebet brauchen. Aber betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür für das Wort auftue, um das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich auch gebunden bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es reden soll. Betet dafür, dass Gott eine Tür öffnet, sagt er hier. Wir brauchen dieses Gebet, hier Billy Graham, durch den ja viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Man sagte ihm nach Folgendes, dass bevor er eine Evangelisation an einem Ort durchgeführt hat, hat er dort die Gemeinden angestiftet, Gebetskreise zu bilden für diese Evangelisation, dass sie halt dann 2 Jahre oder sowas im Voraus dafür gebetet haben. Er wusste ganz genau, das ist nicht er selber, der so ein großer Diener ist, sondern das ist das Gebet der Menschen, dass Gott durch das Gebet Türen öffnet und dann Dinge freisetzt, die wir Menschen niemals erreichen können. Und jetzt nochmal ein Punkt zum Anreizen, das ist nur, ich möchte jetzt gerade ein paar Beispiele geben, wo Jesus selbst das Gebet betonte, wo Paulus, ein Diener Gottes, mächtiger Diener Gottes, auch vom Gebet abhängig war. Und in Offenbarung 12, 10, ein Vers, der irgendwas in uns auslösen sollte, da heißt es hier: Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt. Wer ist der Verkläger? Der Teufel. Wir wissen das aus dem Zusammenhang, der da auch vorkommt. Auch. Der Teufel ist der Verkläger. Und jetzt guck mal, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Das heißt, der Teufel weiß, wenn er massiven Schaden ausrichten will, gegen dich, gegen mich, dann muss er vor den Thron Gottes kommen. Da muss er dort anfangen, vor Gott zu reden. Und dann fängt er nicht zu beten, uns anzuklagen, uns zu verurteilen und uns zu verdammen. Das heißt, der Teufel weiß, ich muss auch Gott suchen. Das ist total widersprüchlich. Man denkt ja so, die können sie ja nicht ab. Aber nein, der Teufel kommt in die Gegenwart Gottes. Und dort fängt er an, ja du, Josef, ne? Ja du hast doch gestern das und das gemacht. Jesus, guck mal, wie kannst du und so weiter und so fort. Dann macht er uns fertig und wir spüren diese Anklage in unserem Gewissen. Und deshalb musste auch Jesus am Kreuz sterben und dann ist er als Fürsprecher in das Allerheiligste hineingegangen. Da ist er der Fürsprecher, um dort die Anklage des Teufels abzuwehren. Ja, in Hiob auch, Hiob geht ja auch zu Gott und sagt, und er bittet um das Leben, er bittet um das Leben von Hiob. Also der man könnte sagen, mit falschen Gebeten ist der Teufel auch unterwegs und tritt vor Gott. Ich weiß, bei meinen Töchtern ist es manchmal so, wenn sie sich streiten, also die Kleinsten besonders, wenn sie sich streiten, und dann zum Beispiel kommen die Annabella, die kommen dann zu mir nach unten und sie weint und so weiter und so fort. Ne? Und dann, ja, die das, Lea hat das gemacht und so weiter und so fort. Ungerechtigkeit groß, schlechthin und so weiter. Sie verklagt gerade die etwas ältere Tochter, die Lea. Und meine Töchter wissen das mittlerweile, sie können nicht oben bleiben. Wenn sie oben bleiben, während Annabella unten ist, dann sammelt sich ein Donnerwetter zusammen. Denn wir glauben dem Ersten sofort. Weil das sind die Emotionen, das sind Tränen, das wirkt so total, hier ist große Ungerechtigkeit passiert. Ganz oft ist aber der Fall, dass bei uns die Annabella die Ungerechte ist. Sie hat eine verdrehte Wahrnehmung und dann dauert es nicht lange, da kommt die Lea um die Ecke geflitzt und so weiter und sagt, nein, das ist nicht so und da, 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 da. Sie weiß ganz genau, jetzt muss sie gegenreden, sonst kann das zu schlimm werden, wenn wir Eltern unser Herz zu sehr öffnen für die erste Tochter. Und ich denke, so das reizt mich so, das ist so ein Bild für mich. Wir lassen oft den Teufel einfach nur quaken und reden und machen und so weiter und so fort und lassen ihm so viel Freiraum mit seinen ganzen Worten. Statt uns selbst auf das Wort Gottes zu stellen und anfangen vor Gott auch Fürbitte zu leisten und Gegenspruch zu bieten. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist so irgendwie, hat mir so einen Ärger ausgelöst. Wie oft bleiben wir einfach liegen und bleiben diese Anklage liegen, statt aufzustehen? Ja, so wie meine Tochter, sie weiß ganz genau, wenn sie jetzt nicht runterläuft, dann wird irgendwas falsch verstanden und dann glauben wir ihr zuerst und dann ist es viel schwieriger, das zu entknoten, als wenn sie sofort da reinredet. Fand ich so ein gutes Bild. Und jetzt schlussendlich möchte ich gerne zu Johannes 15, 1 bis 8 kommen, weil das ist so für mich so die, das ist sozusagen der Hauptpredigtext, das war jetzt nur, um zu zeigen, welchen Stellenwert das Gebet in dieser Männer, sogar beim Teufel, welchen Stellenwert er es bei ihm hatte. In Johannes 15, 1 bis 8 heißt es, wir kennen diese Stelle sehr gut schon, haben oft gehört, da heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ja, hier ist das Bild vom Weinstock. Vielleicht, wenn wir nicht alle einen Weinstock kennen und nicht wissen, wie das ist, können wir uns auch einen Baum, einen Apfelbaum vorstellen. Ja, also er ist der Baumstamm, so, ne, und dann hast du, Jesus ist der Baumstamm, dann der Vater ist der Weingärtner. Jeder Ast, jede Rebe heißt es hier an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Und dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also zum Schluss hier nochmal, hier wird erklärt, um was für eine Frucht es sich handelt. Ja? Das ist die Gebetsfrucht. Hier geht es um die Gebetsfrucht. Also er erzählt, wenn wir in ihm sind und er in uns und so weiter und so fort und diese Gemeinschaft da ist, dann können wir beten, was wir wollen und der Vater im Himmel wird uns das geben. Und dadurch wird Gott verherrlicht. Durch diese Gebetsfrucht eigentlich. Ja, die Frucht, die nicht aus uns kommt, sondern die durch den Vater nur erzeugt werden kann, durch Gott erzeugt werden kann. Also hier geht es ums Gebet eigentlich. Also nicht nur um irgendwelche, manchmal interpretiert man da so viele Sachen hinein, was diese Frucht bedeuten könnte. Aber hier geht es um die Gemeinschaft mit Gott und was daraus entstehen kann. So, also es gibt zwei Optionen hier. Es gibt einmal die positive Option, wir als Rebe, wir als Ast. Ja, wir bleiben in ihm. Was bedeutet das, in ihm zu bleiben? Das bedeutet, dass wir zuerst, dass wir an Jesus glauben. Dass wir unser Vertrauen in Jesus hineinstellen. Das heißt, und dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Dass wir mit ihm verbunden sind. Eine dauerhafte Verbundenheit haben. Denn wenn ein Ast, eine Rebe getrennt ist, dann gibt es keine Verbindung mehr. Das heißt, hier ist ein ganz, ganz, ganz starker Fokus auf die Gemeinschaft, auf das in ihm bleiben, auf das Verbundensein mit ihm. Und manchmal merke ich, dass bei uns diese Gemeinschaft, besonders wenn wir lange, lange, lange Jahre, vielleicht viele Jahre auch, besonders wenn wir Leiter sind und im Dienst stehen, dass das ein sehr funktionales Bild annehmen kann in unserem Leben. Wir kommen zu Gott und das Einzige, was wir tun, ist: Gott, mach dies, mach jenes, mach dies, mach jenes, mach dies, mach jenes. Und das ist keine Verbundenheit. Es gibt auch Zeiten, wo wir einfach in der Gemeinschaft, uns muss bewusst werden, dass das allergrößte Geschenk, das wir in unserem Leben haben, Gott selber ist. Das allergrößte Geschenk, das ich haben kann, ist die Gemeinschaft mit Gott. Gott ist das allergrößte Geschenk. Nicht das, was er mir sagen kann, nicht das, was er für mich machen kann, sondern Gott selbst, er ist das allergrößte Geschenk, das ich haben kann. Und in ihm bleiben heißt nicht nur, dass wir ein funktionales Leben führen, dass wir nur Gott bitten, tu dies oder tu jenes. Das heißt auch, in seiner Gegenwart bleiben können, es genießen zu können, in seiner Gegenwart zu sein. Wenn ich mit meiner Frau eine Beziehung führe, wo es dann darum geht, hast du schon den Müll rausgebracht, hast du schon diese Rechnung bezahlt und hast du schon die Kinder zur Schule gebracht oder hast du schon das Frühstück gemacht, hast du schon gekocht, dann wird das nicht lange dauern, dass wir uns innerlich immer weiter auseinanderleben. Jetzt war ja Valentinstag, ich weiß ja nicht, was Leute so gemacht haben an dem Tag, aber es ist ja so ein Tag, ne, an dem man sich trifft und dann zusammen essen geht und so. Und dann sagen wir uns, ich liebe dich, Schatz, und so schön, dich in meinem Leben zu haben. Diese Dinge, das sind die Dinge, die wir auch mit Jesus tun sollten. in die Gemeinschaft mit Gott kommen und ihm sagen, wie sehr wir ihn lieben, wie sehr wir ihm dankbar sind für sein großes Werk, für seine Gegenwart, für seinen Willen, für seinen Plan, für all das. Uns an Gott erfreuen, von Herz zu Herz reden, nicht nur von Gehirn und dann dies, du, das und so weiter und so fort. Gerade Leute wie ich, die in so einer Position stehen, da geht es her, segne mich bei der Predigt, schenke mir dein Wort, heute habe ich ein Gespräch, schenke mir die richtigen Worte und dies, das. Und dann, du bist einfach nur und am Abarbeiten von diesen Dingen. Und du hast eine funktionale Beziehung zu Gott. Und ich glaube, dabei geht etwas verloren. Wenn ich an meine Kinder denke, ich nehme zum Beispiel meinen Sohn Josef, der kann gut singen, der ist ein Sportler, aber sein Wert für mich besteht nicht aus dem, was er tun kann oder nicht tun kann. Sein Wert besteht alleine aus der Existenz, dass er da ist. Er ist ein Geschenk. Er ist ein Geschenk an mich. Genauso ist Gott ein Geschenk an mich. Seine Existenz ist das allergrößte Geschenk. Und wir sollten wirklich mal in uns hineingehen. Erfreuen wir uns noch an seiner Gegenwart. Erfreuen wir uns daran, mit ihm Zeit zu verbringen, eine Auszeit zu haben, mit ihm zu reden, ihm zuzuhören, vielleicht sich auf sein Wort einzulassen, sein Wort, wenn es in uns bleibt, sich für sein Wort zu öffnen, hat Gott Raum in unserem Herzen, kann sein Wort in unser Leben hineindringen. Sind wir offen für ihn, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und dann kommt der nächste Schritt, also wenn wir in ihm bleiben, kommt das Wachsen. Ja, das Wachstum ist ein natürlicher Prozess. Wenn wir in ihm bleiben, dann wächst eine Rebe. Und jetzt ist wichtig, ganz bei der Rebe ist es so, die Rebe ist ziemlich schlapp. Und das ist echt so interessant. Also sobald die Rebe anfängt, Weintrauben zu produzieren, zu bringen, dann sagt der Weingärtner, ist mir noch ein bisschen zu früh. Die ersten 3 Jahre, so hat man das früher gemacht, vor 2000 Jahren, die ersten 3 Jahre, ja, kommen ein bisschen Weintrauben raus, zack, beschnitten. Die Rebe so, ist ja gemein. Jetzt wollte ich mal Frucht bringen, ne? Ja, und dann werde ich jetzt beschnitten. Und dann nächstes Jahr wieder, kommen ein paar Weintrauben raus, zack, abgeschnitten. Ein bisschen ungerecht, so könnte man denken. Aber es ist ein guter Prozess, weil dadurch bekommt diese Rebe Zeit, dicker zu werden, stärker zu werden, damit es später, wenn es dann wahrhaftig Frucht bringt, das Ganze auch tragen kann. Ja, das heißt, diese Beschneidung ist eine wichtige Zeit. Ja, wir müssen alle beschnitten werden, durch das Wort beschnitten werden. Gott macht Veränderungsprozesse mit uns, immer wieder. Auch später, wenn die Rebe schon voll funktionstüchtig ist und wahre Frucht bringt, wird auch die Rebe zurückgeschnitten. Das heißt, dieser Wachstumsprozess, der manchmal schmerzvoll ist, gehört auch bei uns in unser Leben hinein. Auch wenn das bedeutet, dass wir für eine Zeit fruchtlos sind, auch wenn es so scheint, als ob nichts passiert in diesem Zeitraum. Aber das kann eine Vorbereitung sein für den Zeitraum, wo wir Frucht bringen, wo Gott durch uns Frucht bringt. Die Frucht selbst ist ein natürlicher Prozess. Wenn wir in ihm bleiben, dann werden wir wachsen. Und wenn wir wachsen, wird eine Frucht mit der Zeit auch passieren. Dann gibt es die andere Option hier. Die Rebe bleibt nicht in ihm. Diese Rebe hat einen freien Willen. Diese Rebe kann sich entscheiden, ich bleibe heute nicht im Weinstock, ich bin raus. Ja? Und dann passiert Folgendes, die Rebe wächst nicht. Und wenn die Rebe nicht wächst und nicht an Kraft gewinnt, dann bleibt sie fruchtlos. Und das Einzige, was du mit ihr machen kannst, ist sie abschneiden und ins Feuer werfen. Sie verdorrt, das ist nicht so schön. Wir versuchen oft, aus eigener Kraft heraus Frucht zu bringen, ohne Gemeinschaft mit Gott. Dies war niemals der Plan für die Menschheit. Als Gott die Menschheit schuf, sollte der Mensch aus der Gemeinschaft mit Gott diese Erde bebauen. Diese Erde verwalten. Und zur gleichen Zeit heißt es aber auch, wenn wir keine Frucht haben in unserem Leben, das heißt, dass wir nicht gewachsen sind. Wenn wir nicht gewachsen sind, das heißt, wir waren nicht in der Gemeinschaft mit ihm. Wir leben nicht in der Verbindung mit ihm. Also diese Bibelstellen können uns ganz gut helfen, uns selbst zu analysieren, wo wir stehen. Dann eine andere Stelle, die mir wichtig geworden ist, hier heißt es, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und ich habe gemerkt, es gibt so Abstufungen. Es gibt Nummer eins, wenn ein Mensch auf sich selbst vertraut, auf seine eigenen Fähigkeiten vertraut, dann hat dieser Mensch kein Bedürfnis zu beten. Wozu denn auch? Ich kann es schaffen. Ja, ich kann den Mount Everest erklimmen. Wozu brauche ich dafür Gott? Ich in meiner Kraft kann das schaffen. So ticken viele Menschen auf dieser Erde. Ich brauche keinen Gott. Wozu? Ich vertraue nur auf mich selbst, auf andere Menschen verlasse ich mich nicht, ich vertraue nur auf mich selbst. Ich brauche Gottes Kraft nicht. Ich brauche kein Gebet. Das heißt, mangelndes Gebet könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass wir zu sehr auf uns selbst vertrauen. Und dann heißt es hier, dann gibt es, glaube ich, die nächste Option. Und das ist, glaube ich, da, wo wir uns oft befinden. Wir haben unsere Kraft, also wir machen etwas und dann bitten wir Gott, füge hinzu. Ich entscheide nach meinem Plan, nach meinem Willen, nach meinem Leben irgendwas und dann bitte tue Gott hinzu. Bestes Beispiel ist, wie ich es als junger Mensch oft erlebt habe, als Christ. Ich habe mich verliebt in ein Mädel und da habe ich Gott gesagt, bitte zeige mir, ob das die richtige Frau ist. Aber ich habe mich schon verliebt, ich habe mich schon entschieden eigentlich in meinem Herzen. Und dann habe ich erst gebetet, Herr, zeige mir, ob das die richtige Frau ist. Ich hätte zuerst sagen sollen, Gott, ich bin hier, ich weiß nicht genau, welche Frau die richtige für mich ist, schenke mir bitte die richtige Frau und ich werde geduldig warten. Ich vertraue dir, mein lebendiger Gott. Danke, dass du mich führen und leiten wirst. Amen. Und so ganz oft, wir machen Dinge, wir starten Projekte, wir machen etwas aus unserer eigenen Kraft und dann bitten wir Gott, füge hinzu. Mach doch, segne doch das, was ich mache. Segne doch meine Pläne. Segne doch meine Wünsche. Ja? Ich weiß nicht genau, ist das richtig, ist das falsch? Und ich habe manchmal das Gefühl auch, dass Gott da auch sagt, nee, mache ich nicht. In Richter 7,2, da heißt es bei der Geschichte mit Gideon, der, wo er mit, keine Ahnung, über 30.000 Mann angekommen ist, um einen Krieg zu führen, sagte Gott zu ihm Folgendes. Der Herr sprach zu Gideon, du hast zu viele Soldaten. Diesem großen Herr will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken. Er sagt, ich will dich jetzt nicht segnen. Ich will nicht, dass eure Armee siegreich ist. Eure Armee ist mir zu groß. Ihr seid zu mächtig, ihr seid zu stark. Sonst werden die Israeliten mir gegenüber prallen. Wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Und hat Gott dieses Heer von über 30.000 Leuten, hat er dezimiert bis auf 300, bis es eigentlich unmöglich war, gegen das andere Heer zu gewinnen. Und dann in dieser Unmöglichkeit hatte Gideon Gemeinschaft mit Gott. Und er folgte Gott, er war Gott gehorsam, obwohl es unmöglich schien, tat Gott das Unmögliche und sie haben gesiegt. Und deshalb glaube ich, deshalb haben wir auch Nöte in unserem Leben. Jeder von uns steht in seinem Leben vor Herausforderungen. Und wir haben alle Nöte, die wir Menschen selber nicht lösen können. Und diese Nöte, die wir dann haben, die wir nicht lösen können, das sind Hilfen Gottes für uns. Das sind große Hilfen Gottes für uns, dass wir in diesen Nöten zu Gott kommen und dass wir Gott anbeten und zu ihm rufen, wie wir es vielleicht noch nie in unserem Leben getan haben. Weil es gibt keine Hoffnung mehr. Deshalb der Mensch, der keine Kraft hat, kein Vertrauen mehr auf sich selbst hat, dieser Mensch wird beten. Dieser Mensch wird Gott suchen. Dieser Mensch wird nicht nur einfach ein, ja Vater, und ich bitte dich, dass du mir hilfst und dass du mich segnest, sondern dieser Mensch wird schreien. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt, da ist so ein reicher Mensch, dem es total gut geht, der hat keine Probleme, kommt hin und dann nimmt er seinen Teller, stellt seinen Teller so hin, schön seine Gabel hier und Messer hier und sein Dings und dann sagt er, so Gott, jetzt gib mir bitte zu essen. Ja? Und dann kommt irgend so ein armer Student an, der kein Geld hat oder wie auch immer und der hat halt seine Metallkelle und dann Metallteller und bam, denkt Gott, gib mir was zu essen, ich habe Hunger, ich habe nichts zu essen. Und er schreit zu Gott, weil er muss von Gott überleben. Und das ist unser großes Problem in unserem Land. Uns geht es zu gut teilweise. Ja, und das hindert auch unser Gebet. Ich glaube, die Kraftanstrengung für uns ist öfters wesentlich höher vielleicht als in einem Land, wo wir große Schwierigkeiten gehabt hätten. Weil da wüssten wir, wenn ich nicht bete, werde ich nicht überleben. Also keine Kraft zu haben, kein Vertrauen auf sich selbst zu haben. Ja, das ist etwas, was uns ins Gebet bringt. Als Beispiel, wenn ich eine Predigt vorbereite, solange ich ein bisschen Hoffnung habe auf mich selbst, ist mein Gebet schwach. Das ist aber, wenn ich denke, boah, Herr, was, ich weiß nicht, was ich sagen soll, und dann aus meiner Not heraus rufe ich zu Gott, das Gebet ist wesentlich stärker. Deshalb dieses Bewusstsein zu haben, auch in unseren reichen Ländern, auch obwohl wir vielleicht nicht so viele Schwierigkeiten haben, das Bewusstsein zu haben, getrennt von Gott kann ich nichts tun. Und wenn wir wirklich gründlich darüber nachdenken, welchen Menschen können wir wirklich zu Jesus bringen? Mit wie vielen Menschen haben wir schon gesprochen, das Evangelium erzählten, die Menschen haben sich nicht zu Gott bekehrt. Wir sind so viele Menschen hinterhergelaufen in der Gemeinde und wollten sie festhalten, damit sie hier bei uns bleiben. Und damit sie hier mit aufbauen, mit gegründet sind, mit Jesus dienen. Wir sind alle weggegangen. Wie viel haben wir uns bemüht, Dinge zu tun und zu machen? Getrennt von ihm können wir nichts tun. Wir können diese Dinge nicht tun. Nur Gott alleine kann sie tun. Und er möchte uns beibringen, aus dieser Gemeinschaft mit ihm heraus zu leben. Ich habe für mich hier aufgeschrieben, betet bedeutet aufzugeben. Aufzugeben, an sich selbst zu glauben. Ich habe keine Hoffnung mehr an meine Fähigkeiten. Ich habe meine ganze Hoffnung, lege ich auf Gott. Beten bedeutet auch, sich zu demütigen, sich klein zu machen und nicht mehr auf sich selbst zu vertrauen. Ich möchte euch zum Schluss hier noch eine Geschichte erzählen, und zwar von dem John Hyde. Kennt ihr den, John Hyde? Schon mal was von dem gehört? So? Noch nie? Okay, das ist, man nennt ihn auch den Apostel des Gebets. Folgendes, John Hyde, bekannt als, also Praying Hyde, der betende Hyde, also dieses Buch von ihm kann ich euch empfehlen, falls ihr das mal lesen wolltet, war ein amerikanischer Missionar in Indien, Ende des 19. Jahrhunderts, frühen 20. Jahrhunderts. Seine außergewöhnliche Hingabe an das Gebet führte zu einer tiefgreifenden Erweckung. Doch sein Weg dorthin war nicht ohne Widerstand, sogar von seinen eigenen Missionskollegen. Als Hyde nach Indien kam, sollte er als traditioneller Missionar arbeiten, predigen, unterrichten und evangelisieren. Doch er erkannte bald, dass ohne die Kraft des Gebets keine echte Veränderung geschehen konnte. Und dann traf er eine Entscheidung. Statt sich aktiv am Missionsbetrieb zu beteiligen, zog er sich Stunden, oft tagelang in die Stille zurück, um für die Menschen Indiens zu beten. Er betete mit einer solchen Leidenschaft und Intensität, dass er oft vor Erschöpfung umfiel. Ist das schon jemandem passiert? Hier? Dass man im Gebet vor Erschöpfung... Ich nicht, ich bin höchstens vor Erschöpfung eingeschlafen. Umfiel. Aber der hat so intensiv gebetet, der hat gesagt, ich mache nichts mehr. Ich werde nur noch in die Gemeinschaft mit Gott gehen. Er hat sich eingeschlossen und hat nur noch gebetet. Seine Kollegen waren irritiert und verärgert. Sie sahen, dass Hyde sich immer mehr aus normalen Aktivitäten der Mission zurückzog und schrieben sogar Briefe an die Missionsleitung in Amerika, in denen sich darüber beschwerten. Sie hielten für faul und hielten seine Gebetszeiten für eine Ausrede, um sich der praktischen Missionsarbeit zu entziehen. Doch ein weiser Missionsleiter erkannte, was wirklich geschah. Er verteidigte Hyde mit den Worten sinngemäß: Lass ihn beten. Wenn er mehr betet als arbeitet, dann brauchen wir mehr Männer wie ihn. Mein weiser Mann. Diese Verteidigung bewahrte Hyde davor, aus der Mission entfernt zu werden. Man wollte ihn aus der Mission entfernen. Und ermöglichte ihm, weiter unaufhörlich zu beten. Bald begannen außergewöhnliche Dinge zu geschehen. Menschen, die nie zuvor Interesse am Evangelium gezeigt hatten, wurden plötzlich überführt und suchten Hyde auf, um sich bekehren zu lassen, ohne dass er sie je persönlich angesprochen hatte. Kamen Sünder mit zerbrochenen Herzen und fragten, wie kann ich gerettet werden? Plötzlich hatten die Menschen einen Hunger, die ganzen Missionsmitarbeiter haben das nicht gecheckt. Sagte, wie geht das? Woher kommt das plötzlich? Wir mühen uns ab und plötzlich öffnet sich eine Tür. Missionare, die vorher frustriert über die mangelnde Frucht in ihrer Arbeit waren, erlebten plötzlich eine massive Welle von Bekehrung. In einem Jahr bekehrten sich über 8000 Menschen. Und Hyde betete, dass es noch mehr würden. Sein Glaube war so stark, dass er Gott jedes Jahr für eine Verdopplung der Bekehrung bat. Und genau das geschah. Sein Leben war ein lebendiges Beispiel dafür, dass wir geistliche Durchbrüche nicht durch menschliche Anstrengungen, sondern durch tiefes, anhaltendes Gebet, dass es geschehen kann. Er starb 1912, doch seine Geschichte inspirierte unzählige Christen, die Kraft des Gebets neu zu entdecken. Seine Geschichte zeigt, dass wahre Erweckung nicht durch bloße Aktivität, sondern durch das tiefe Ringen im Gebet entsteht. Auch wenn andere es nicht verstehen, führt ein Leben in Hingabe an Gott zum übernatürlichen Wirken Gottes. Und ich möchte gerne heute auch mit diesen Fragen meine Predigt beenden. Welchen Stellenwert hat das Gebet für dich? Wo befindet sich dein Gebet gerade, mein Gebet gerade? Ich weiß, über Gebet kann man so einfach predigen und so einfach davon nichts einhalten, nichts tun. Und ich wünsche mir, dass wir nach der heutigen Predigt vielleicht, dass wir nochmal in uns hineingehen, dass wir uns mal prüfen, wie sieht es eigentlich mit der Gemeinschaft mit Gott aus? Suche ich Gott noch oder lebe ich einfach in Formen, in Ritualen, jeden Tag aufs Neue? ohne wirklich vom Herz zu Herz mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und dann vielleicht noch eine Frage an euch. Wo vertrauen wir vielleicht, wo vertraust du vielleicht zu sehr auf deine eigene Kraft, jetzt in deiner jetzigen Situation? Vielleicht ist es dran für dich, in diesem Punkt aufzugeben, dir selbst zu vertrauen und mehr auf Gott zu vertrauen, ihm mehr Raum zu lassen in deinem Leben, dass er wirken kann, weil ganz oft wartet Gott darauf, dass wir eigentlich müde werden von unseren Anstrengungen, von unseren Kraftbemühungen, damit er eingreifen kann, damit er wirken kann. Ich möchte gerne beten mit uns. Vater im Himmel, wenn wir gut in unser Leben, in unser Herz hineinhören, Herr, dann bin ich mir sicher, dass du schon am Reden bist, dass du jedem Einzelnen hier in diesem Raum zeigst, was wir zu tun haben, was du willst. Ich bitte dich, dass wir unsere inneren Ohren öffnen für dein liebevolles Drängen, für dein liebevolles Ziehen, um in deine Gegenwart, in deine Gemeinschaft zu kommen. Ich bitte dich, dass du uns, jedem Einzelnen, hilfst, in diesem Punkt wirklich neue Schritte zu machen, Herr. Neue Schritte zu machen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Herr, uns loszureißen, uns frei zu machen von all dem Aktivismus, von all dem Getue und Gemache, von all dem Leisten, von all dem Funktionieren. Dass wir lernen, wieder in deine Gegenwart zu kommen, in deiner Gemeinschaft zu bleiben, damit wir wahrhaftig wachsen können und du unser Leben fruchtbar machen kannst. Denn nur aus dir heraus und nur durch dich, Herr, kann wahre Frucht passieren geschehen, kann wahre Veränderung passieren. Und ich danke dir, Herr, dass ich bis jetzt in meinem Leben, wo ich aus eigener Kraft versucht und gemacht habe, keinen Erfolg hatte. Denn ich möchte mich nicht rühmen, Herr, ich möchte deinen Namen rühmen. Dein Name soll groß gemacht werden in meinem Leben. Herr, schenke uns, dass wir das als Gemeinde lernen und verstehen, wie wir vor dich kommen können, wie wir mit dir Gemeinschaft haben können, damit du wirken kannst, damit du uns verändern kannst, damit du uns segnen kannst, Herr, damit wir in deiner Liebe bleiben können, deine Liebe erkennen können, Herr, und fester werden in dir. Segne uns, Herr, als dein Volk, im Namen Jesu. Amen.